Ja, vielen Dank für dieses bildhafte Vorhalten von dem, was wir gerade noch gesungen haben. Er lebt, ich habe ihn erlebt. Und das ist das, was ich euch auch wünsche. Das ist das, was uns, wenn wir uns für Christus entschieden haben, was uns kennzeichnen sollte. Und als ich die Auferstehungsgeschichte gelesen habe in der Bibel, da ist es so, dass tatsächlich nur in einem Evangelium geschrieben steht, wie die Auferstehung abgelaufen ist. Das ist im Matthäusevangelium. Und es ist so, dass zu Beginn der Auferstehung die Erde bebt. Nicht schon wieder, haben sich wahrscheinlich die Bewohner von Jerusalem gedacht, weil 2 Tage vorher hat auch die Erde gebebt, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ich weiß nicht, wer von uns schon einmal ein Erdbeben miterlebt hat. Es gab mal wohl hier eins, als ich noch ganz klein war. Kann ich euch nicht viel von erzählen. Aber es ist etwas Bedrohliches. Es ist etwas, was einem das Gefühl von Unsicherheit gibt. Es passiert etwas. Und genauso war es hier auch. Die Erde bebte schon wieder. Zusätzlich dazu ist es noch so, dass es einen hellen Strahl, gleich einem Blitz, dass der zu sehen ist vom Himmel auf die Erde. Jesus ist nicht still und heimlich auferstanden, so dass es keiner gemerkt hat. Nein, es war spürbar und sichtbar. Wir können nachlesen, Matthäus 28, Vers 1 bis 4. Matthäus, Evangelium 28, Vers 1 bis 4. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. So wie bei Jesu Tod bebte auch hier die Erde. Und der Engel stieg vom Himmel herab. Sein Aussehen war hell wie der Blitz. Und ihr kennt den Begriff vielleicht, schrecklich schön. Ich kann diesen Begriff eigentlich nicht leiden, weil er 2 Dinge kombiniert, die nicht zusammenpassen. Es ist schrecklich schön. Aber ich glaube, dass der hier sehr gut hinpasst. Es war schrecklich schön. Und etwas weiter in Vers 8 könnt ihr nachlesen, da steht, und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude. Also hier war wirklich Angst oder Furcht vor dem, was gerade passiert ist oder gerade vor dem, was da vor sich geht, gepaart mit tiefer Freude darüber, dass sich etwas verändert hat. Die Soldaten, die sind von dem Anblick so erschrocken, dass sie umfallen wie tot. Ich habe mich versucht, mal in diese Wache hineinzuversetzen, wenn der Befehlshaber zu dir kommt und sagt, hey Soldat, ich habe echt eine mega wichtige Aufgabe für dich. Es ist echt, es ist brandgefährlich. Es kann dein Leben kosten, es kann Kampf bedeuten. Du musst jetzt auf einen Toten aufpassen. Für die wenigsten von uns würde das einer Beförderung gleich kommen, sondern eher so, hast du nichts anderes für mich? So eine Beschäftigungstherapie. Und ich glaube, die Soldaten haben so etwas nicht erwartet. Die haben vielleicht eher damit gerechnet, dass da ein paar, ja, semi-ausgebildete Jünger, die vielleicht mal in irgendwelchen Aufstandsbewegungen mitgemacht haben, aber wir haben ja am Freitag gehört, 2 Schwerter hatten die, dass sie mit diesen Schwertern wenig professionell um die Ecke kommen, vielleicht im religiösen Wahn versuchen, Jesu Leichnam zu stehlen und sie zu überwältigen. Vielleicht war es das, was sie erwartet haben. Aber jetzt kommt ein Engel vom Himmel, der aussieht wie ein Blitz. Und er rollt diesen Stein weg, als wäre es nichts. Die Soldaten sind so erschrocken, dass sie erstarren und so sind wie tot. Und wisst ihr, wenn ihr Matthäus-Evangelium lest, erst nachdem die Frauen wieder gegangen sind, kommen die aus dieser Erstarrung raus und gehen dann in die Stadt Jerusalem, um davon zu berichten. Und dann nimmt die Lüge seinen Lauf, könnt ihr nachlesen in Matthäus 28. Aber dieser Engel, der wälzt den Stein weg, setzt sich auf diesen Stein und dann, was passiert dann? Lesen wir weiter, Matthäus 28, Vers 5 und 6. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Vergangenheit. Er liegt nicht mehr dort. Aber das müsst ihr euch einmal vorstellen. Ihr kommt zu diesem Grab, seht diesen Blitz, spürt das Erdbeben. Nachdem das Ganze vorbei ist, ist der Stein weggerollt. Da sitzt ein Engel da und sagt zu euch: Habt keine Angst. Ich glaube, das war in dem Moment das Wichtigste, was sie erstmal hören mussten. Sie hatten allen Grund, Furcht zu haben, weil nicht klar war, was als Nächstes passiert. Und dann kommt eigentlich der Hammer. Der Engel sagt zu denen: Ich weiß, was ihr sucht. Ich weiß, wen ihr sucht. Ich weiß, was ihr vorhabt, aber euer Vorhaben kann hier nicht umgesetzt werden. Der Engel kommt vom Himmel herab und sagt zu dir: Ich weiß, wen du suchst. Und umso mehr ist die Reaktion der Frauen verständlich, dass sie mit Furcht und großer Freude nachher zu den Jüngern gelaufen sind. Es ist echt sehr spektakulär und sehr bewegend, sehr furchterregend gewesen, sodass die Botschaft, um die es eigentlich geht, fast untergeht. Denn der Engel sagt: Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Jesus lebt. Das Grab ist leer. Es ist alles so eingetroffen, wie er es versprochen hat. Zum Beispiel Lukas 18, Vers 33 und ganz viele andere Stellen. So wie Jesus es gesagt hat, so wie Jesus es versprochen hat, ist es eingetroffen. Das, was Jesus sagt, ist wahr. Das, was Jesus verspricht, hält er. Das, was Jesus vorhersagt, trifft ein. Und der Grund, warum die Frauen dorthin gegangen sind zu dem Grab, um die Salbung des Toten durchzuführen mit wohlriechenden Kräutern, diesen Grund für den Besuch gab es einfach nicht mehr. Die Salbung des Toten war nicht mehr notwendig, da Jesus auferstanden ist. Und da sie diese Salbung jetzt nicht durchführen müssen und diese freudige Nachricht bekommen haben, machen sie sich auf den Weg, um diese frohe Botschaft, um die Botschaft schlechthin, den Jüngern Jesu weiterzugeben. Und diese Nachricht, als diese Frauen zu den Jüngern kommen, muss ja grenzenlose Freude und Jubel ausgelöst haben. Die Jünger, die müssen ja ausgeflippt sein, auf den Tischen gestanden haben zum Grab. Nee, eigentlich gar nicht, weil Jesus ist nicht mehr da. Bis dahin, das können wir in Markus 16,10 nachlesen, war es so, dass die Situation recht, wir würden sagen, Depri-Stimmung war. Markus 16,10 lesen wir, dass die anderen trauerten und weinten. Die waren vom Freitag oder vom Karfreitag, vom Todestag Jesu, von der Kreuzigung noch so mitgenommen, dass sie die Zeit damit verbracht haben, zu trauern und zu weinen. Und hinein in diese Trauer, hinein in diese Depression kommt die frohe Nachricht: Jesus lebt. Diese Frauen, treffen auf die Jünger und berichten von dem, was sie erlebt haben. Und dann lesen wir von der Reaktion der Jünger. Lukas 24, Vers 11. Und ihre Worte, also die Worte der Frauen, und ihre Worte kamen ihnen, den Jüngern, vor wie ein Märchen, und sie glaubten es nicht. Wie ein Märchen. Ich habe geguckt, in der Schlachter ist das das einzige Mal, dass Märchen in der Bibel steht als Wort. Es gibt andere Übersetzungen, zum Beispiel die Elberfelder, die schreibt Geschwätz. Ja? Die Frauen kommen zu den Jüngern und die denken, oh, jetzt schwatzen die Frauen da schon wieder ein Zeug. Frauen hat man früher sowieso nicht geglaubt. Oder sagen wir es mal so, man hat den Frauen weniger geglaubt. Das heißt, wenn da eine Aussage war von einer Frau und die Gegenaussage von einem Mann, wurde der Frau grundsätzlich nicht geglaubt. Und jetzt erzählen die Frauen, die vom Grab kommen, hier noch so einen Quatsch. Und die Jünger entscheiden sich direkt, nicht zu glauben. Maria Magdalena begegnet Jesus auch persönlich. Könnt ihr in Johannes 20, Vers 11 bis 18 nachlesen. Und da ist es so, dass sie voller Trauer am Grab steht und dass sie weint und fragt, also Jesus steht da und sie fragt Jesus, weil sie ihn als Gärtner definiert und sagt, hast du meinen Meister gesehen? Hast du Jesus gesehen? Jesus sagt dann zu ihr, Maria, und nennt sie beim Namen. Und erst dann erkennt sie, dass es Jesus ist, dass es ihr Meister ist und ruft aus, Rabuni. Und nach dieser Begebenheit, als sie Jesus persönlich begegnet ist, eilt sie ebenfalls zu den Jüngern und berichtet auch von ihrer persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und in Markus 16, Vers 11, lesen wir auch hier die Reaktion der Jünger. Markus Evangelium 16, Vers 11, da steht, und als diese, die Jünger, das hörten, dass er lebe und von ihr, der Maria Magdalena, gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Jetzt kommt die Maria Magdalena und sagt, ich habe ihn gesehen. Er hat mich beim Namen genannt. Er hat mit mir gesprochen. Die Jünger sagen, ha, nee, glauben wir dir nicht. Jesus ist gestorben am Kreuz, wir haben es gesehen. Er wurde begraben in dem Grabstein davor. Wir wissen, da sind Wachen. Nee. Zwei Jünger, auch als Emmaus-Jünger bekannt, machen sich auf dem Weg nach Emmaus, deswegen heißen sie so. Und auf diesem Weg gesellt sich eine dritte Person zu diesen beiden. Es ist Jesus. Unterwegs begegnen sie Jesus. Aber ihre Augen werden zugehalten, sodass sie ihn nicht erkennen. Und diese beiden Jünger, die tauschen sich im Gespräch über die Ereignisse der vergangenen Tage aus. Und wenn man das so liest, ist man so wie so eine Maus, die nebenher läuft, wie so ein ja, Nicht-Teilnehmer, der aber zuhören kann, was diese beiden reden. Und das, was die beiden miteinander reden, also das, worüber sie sich austauschen, spiegelt ganz gut wieder dar, wie die sich in dem Moment gefühlt haben oder was die gedacht haben. Sie tauschen sich nämlich über die Geschehnisse der letzten Tage aus. Und es ist echt eine niedergeschlagene Stimmung. Die letzten Tage waren für diese Jünger, die gehofft haben, dass Jesus der Messias ist, dass er der Erretter ist, dass er sie vielleicht vor den Römern befreit. Dass er gestorben ist, ist wie so ein Schlag in die Magengrube. Und Jesus stößt dazu und die Jünger erzählen ihm das. Und sagen, wie es war und wie mies das Ganze gelaufen ist und wo sie jetzt stehen. Und ganz zum Abschluss des Berichts sagen die Jünger zu Jesus, Lukas 24, von Vers 22 bis 24, da sagen sie, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engel gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. In der Luther steht nicht, dass sie Frauen sie in Verwirrung gebracht haben, sondern da steht, sie haben uns erschreckt. Also das, was die da gesagt haben, das hat uns erschreckt. Oder in der Elberfelder, sie haben uns aus der Fassung gebracht. Es ist interessant, dass die Nachricht von Jesu Auferstehung, das bringt die Jünger, also das macht die Jünger verwirrt. Die Jünger sind erschrocken und die Jünger sind fassungslos. Also all das, was wir eigentlich nicht erwartet hätten, nach so einer Nachricht. Und auch die Unsrigen, also die zwei Jünger, Petrus und Johannes sind es gewesen, sind zum Grab und ja, die haben das so vorgefunden, wie die Frauen es gesagt haben. Also das Grab war leer. Aber den Rückschluss darauf, dass Jesus auferstanden ist, den haben sie nicht gezogen. Jesus geht mit ihnen mit und man kann spüren, dass Jesus irgendwo enttäuscht ist über die Reaktion der Jünger. Er sagt in Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz so träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. O ihr Unverständigen, euer Herz ist zu träge zu glauben. Ihr seid zu bequem. Ihr habt vielleicht nicht das Verständnis dafür. Ihr möchtet es nicht aufnehmen, das, was ich euch gesagt habe. Ihr möchtet es nicht praktisch in eurem Leben anwenden, was ich euch gesagt habe. Ihr möchtet mir nicht glauben. Und Jesus legt ihnen die Schrift aus, erklärt denen alles. Jesus bricht mit ihnen das Brot und in dem Moment werden den beiden die Augen aufgetan. Und genau in diesem Moment verschwindet Jesus und ist nicht mehr da. Und es ist interessant zu sehen, welche Reaktion die Begegnung mit Jesus bei diesen Jüngern verursacht. Diese beiden, die bleiben nicht sitzen und sagen, so, wir ruhen uns jetzt aus. Es waren ungefähr 11 oder 12 Kilometer von Emmaus nach Jerusalem. Also die waren 12 Kilometer schon gelatscht. Jetzt könnte man sagen, gut, ist spät, lass uns dann schlafen legen. Morgen gehen wir dann zu den anderen Jüngern und berichten. Nein, sie machen sich sofort auf den Weg zurück, die 12 Kilometer nach Jerusalem. Und sie möchten den Jüngern sofort mitteilen, was sie erlebt haben. Und in Markus 16, Vers 13 können wir auch hier die Reaktion der Jünger vor Ort lesen. Markus Evangelium 16, Vers 13. Und sie gingen hin, die Emmaus-Jünger, und verkündeten es den übrigen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Jetzt sind es schon zwei Männer, die ja im damaligen Kontext glaubwürdig waren. Und auch ihnen wurde nicht geglaubt. Und ihr könnt in den vier Evangelien diese Auferstehungsberichte lesen und ihr werdet noch mehr Stellen finden, wo es steht, sie glaubten nicht. Oder einige zweifelten. Und es ist erstaunlich, wie viel Unglaube in den Berichten zu der Auferstehung Jesus zu finden ist. Und wisst ihr, das ist mit ein Grund, warum ich die Bibel liebe. Die Bibel ist authentisch. Ja? Wenn es nur darum ging, irgendwas vorzuschwafeln, was erfunden worden ist, dann würde hier stehen, die Jünger freuten sich, sie feierten ein Fest und alles war gut. Aber die Bibel ist ehrlich. Die Bibel zeigt ganz klar auf, welch eine Herausforderung es für die Jünger war, es in diesem Moment glaubend anzunehmen. Weißt du, und wenn du noch nicht glaubst, bist du zu diesem Zeitpunkt im Kreise der Jünger herzlich willkommen. Die Jünger haben auch nicht geglaubt. Die Tatsache an sich, dass Jesus auferstanden ist, die Berichte davon, die Fakten, hat bei den Jüngern keinen Glauben bewirkt. Die haben nicht danach gesagt, jetzt glauben wir, jetzt wo du das berichtest, jetzt glaube ich das. Erst die Begegnung mit Jesus schaffte bei den Jüngern Veränderung. Erst nachdem die Jünger persönlich mit Jesus gesprochen haben, nachdem die Jünger Jesus persönlich begegnet sind. Und alle, die erlebt haben, dass er lebt, waren verändert. Die Begegnung mit Jesus bewirkte in ihnen Freude, Mut und neue Kraft. Und die Zeit mit Jesus, die sie in der Gegenwart Jesu verbracht haben, fachte ihren Glauben neu an. Und das kann man ganz gut an dem Beispiel sehen vom Thomas, dem Ungläubigen, wie wir so schön sagen. Aber die anderen Jünger waren genauso ungläubig. Sie hatten nur den Vorteil, dass sie vorher die Begegnung mit Jesus hatten. Lass uns Johannes 20 von Vers 24 bis 29 lesen. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Also als Jesus das erste Mal kam, da kam er zu ihnen und sagte, ich bin es, ich bin lebendig, ihr könnt mich anfassen. Dann hat er sogar etwas gegessen, damit die es glauben. Thomas war da nicht dabei. Da sagten ihm die anderen Jüngern, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Begegnung mit Jesus veränderte Thomas. Und es ist bei dir und bei mir genauso. Du und ich, wir brauchen Begegnungen mit Jesus, damit wir verändert werden. Du brauchst Begegnung mit Jesus, damit du verändert wirst. Das reine Wissen um die Auferstehung macht dich nicht zu einem Christen. Das Glauben an Fakten macht dich auch nicht zu einem Christen. Ich kann dir jetzt sagen, dass Jesus nach seiner Auferstehung mindestens 10-mal Menschen begegnet ist und mit ihnen gesprochen hat. Ich kann dir sagen, dass mehr als 500 Menschen Jesus nach seiner Auferstehung noch gesehen haben. Und es ist viel mehr, als es Beweise braucht bei einer ganz normalen Gerichtsverhandlung. Könnt das mit den über 500 Menschen in 1. Korinther 15, 5 nachlesen. Jesus hat, nachdem er auferstanden ist, Nahrung zu sich genommen. Ein Toter wird nicht essen und ein Geist auch nicht. Jesus hat sich nach seiner Auferstehung von Menschen berühren lassen. Er war Materie, den konnte man anfassen. Und ich kann dir auch sagen, dass Jesus tiefgehende Gespräche mit seinen Jüngern geführt hat, nachdem er auferstanden ist. Und das sind alles Beweise dafür, dass Jesu Auferstehung ist eine Tatsache. Jesus lebt. Und die Tatsache, dass Jesus lebt, kann dich komplett kalt lassen. Du kannst sagen, ich glaube es nicht. Du kannst sagen, gut, ich glaube schon, dass Jesus auferstanden ist, aber es macht dich nicht zu einem Christen, es macht dich nicht zu einem Nachfolger Jesu. Du hast heute nicht mehr die Möglichkeit, wie Thomas, zu sagen, Jesus, ich möchte deine Nägelmale betasten, ich möchte deine Seite berühren. Und deswegen gilt heute umso mehr das, was Jesus zu Thomas gesagt hat, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Begegne Jesus heute, indem du mit ihm redest. Begegne Jesus heute, indem du sein Wort liest. Begegne Jesus heute, indem du Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes pflegst. Lies die Bibel. Und wisst ihr, diese Jünger, die gesagt haben, das glauben wir nicht, das ist ein Märchen, die Frauen quatschen schon wieder. Das sind dieselben Jünger, wenn ihr in der Bibel nachlest, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, die bereit waren, sich für diese Wahrheit, für das Evangelium, schlagen zu lassen, die gequält wurden, die ins Gefängnis geschmissen wurden, weil sie dieses Evangelium weitergegeben haben, und die einige oder viele von denen haben sich sogar töten lassen, weil sie diese Botschaft, diese Wahrheit, diese Tatsache weitergegeben haben. Diese Jünger hatten die persönliche Begegnung mit Jesus. Sie haben sich darauf eingelassen. Sie haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Sie haben ihr Leben durch Jesus verändern lassen. Und die Auferstehung Jesu soll nicht nur ein Fakt sein. Die Auferstehung Jesu soll nicht einfach nur eine Wahrheit sein, die einfach so im Raum steht und wir sagen, so ist es. Nein, die Auferstehung Jesu kann dein Leben verändern. In Johannes 14, Vers 9 können wir nachlesen: Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Weil Jesus lebt, sollen wir auch leben. Jesus möchte, dass auch du lebst. Es gibt ein altes Kirchenlied aus dem Jahr 1757, also keiner von uns war dabei, als es geschrieben wurde, von Christian Fürchtegott Gellert. Dieses Lied heißt: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und da heißt es im ersten Vers: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Und in Galater 2, Vers 20, da schreibt Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Christus ist nicht tot in mir, nein, Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für sich selbst hingegeben hat. Jesus lebt, ich habe ihn erlebt, haben wir mit den Männern gesungen. Lebt Christus in dir? Ist das erkennbar? Hat die Auferstehung Auswirkungen auf dein Leben hier auf dieser Erde? Ist dein Glaube eher so ein Faktenglaube? Oder ist dein Glaube vielleicht einfach so Religiosität? Vielleicht so ein Abhandeln von Gewohnheiten? Oder bist du vielleicht noch ganz am Anfang der Auferstehungsgeschichte und verharrst komplett im Unglauben und sagst, das kann nicht sein. Ich wünsche dir und mir Begegnungen mit Jesus, dem Auferstandenen. Ich wünsche dir und mir ein Leben in enger Gemeinschaft mit dem, der lebt. Amen.